Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zu hüpfen, indem wir ein bisschen was von unserem schweren Gepäck loswerden. In meiner heute 47. Folge von MC Lido habe ich meine Schwester zu Gast. Und zwar ist es mir eine Riesenehre, mit ihr über das Thema emotionale Essstörung zu sprechen. Ganz viele Menschen leiden darunter und wir schauen halt, wie das das Leben beeinflusst und wir zeigen Heilungswege auf bzw. sprechen über Lösungsansätze, wie man das besser bewältigen kann für sich. Stressbedingtes oder emotionales Essverhalten bezeichnet nämlich den Konsum von Nahrungsmitteln als Reaktion auf Gefühle, anstatt auf das körperliche Hungergefühl einzugehen. Emotionales Essen wirkt oft als Schutzmechanismus von bestimmten Triggerpunkten. Und wir reden darüber, wie bei dem emotionalen Essen die Gedanken an das Essen allgegenwärtig sind. Und wir schauen uns Situationen an, wo das unkontrollierte Essensverhalten vorkommt. Wir schauen uns auch an, wie fest verankerte negative Glaubenssätze zu emotionalem Essen führen können. Und wir schauen uns die Gefühlslage nach und vor dem Essen an und wo der Unterschied liegt zum normalen Essverhalten. Das Körpergefühl ist da einfach ein bisschen anders, weil man fragt sich quasi nicht, was brauche ich wann und wie viel, was eigentlich beim normalen Essensverhalten der Fall ist. Wir sprechen auch über die Achtsamkeit und die Dankbarkeit, die als wichtige Komponente gilt. Und wir schauen uns die verschiedenen Stadien an, die ein emotionales Essverhalten mit sich bringt. Und zum Schluss sprechen wir noch über Lösungsansätze und Heilungswege. Genau, und dann auch wie wichtig es ist, einfach wieder ins Fühlen zu kommen und sein Körpergefühl oder seine Körperwahrnehmung wieder kennenzulernen. Genau. Und ich freue mich wirklich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Es war eine richtig, richtig coole Folge. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen auf unserer Podcast-Couch heute. Oder Podcast-Couch, Podcast-Zoom-Call. Und heute habe ich eine riesengroße Ehre, weil ich habe heute meine Schwester hier als Interviewgästin und die darf ich begrüßen ganz herzlich. Hallo Theresa.
Hallo Lisa, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Es freut mich echt richtig. Also ich habe es gerade schon gesagt im Vorgespräch, habe ich schon ganz lange darauf gewartet, dass ich meine Schwester mal interviewen darf. Sie sitzt gerade in Madeira und es geht halt tatsächlich um ein Thema, mit welchem bestimmt viele von euch da draußen auch was anfangen können. Und zwar geht es um das Thema emotionales Essen. Denn etwa 30% der deutschen Bevölkerung sind schätzungsweise davon betroffen und Frauen tatsächlich mehr als Männer. Vielleicht können sich aber auch Mogrod damit identifizieren. Also es ist ein sehr spannendes Thema, weil emotionales Essen, auch bekannt als emotionales oder stressbedingtes Essverhalten, bezeichnet den Konsum von Nahrungsmitteln als Reaktion auf Gefühle. Vielleicht hat es der eine oder andere konnte damit was anfangen, anstatt nämlich auf den körperlichen Hunger zu hören. Also dabei dient das Essen als eine Art Bewältigungsmechanismus für diverse Emotionen, ob es jetzt Stress ist, Langeweile, Traurigkeit, Angst oder auch Freude. Und Theresa hat seit geraumer Zeit mit emotionalem Essen kämpfen, hat sich bereits im frühen Teenie-Alter entschieden, vegetarisch zu essen und hat sich schon immer sehr gesund ernährt. Sie hat auch einige Diäten schon gemacht, Essensumstellungen, Kuren, Fastentechniken für sich ausgetestet. Allerdings hat sie im Laufe der Zeit gemerkt, dass das alles nur die Symptombehandlung ist oder war und die Ursache aber viel tiefer sitzt und sie es nicht so einfach in den Griff bekommt selber. Heute ist sie auf einem guten Weg und sie möchte uns einfach teilhaben lassen und mehr dazu berichten, wie sie den Weg gegangen ist und was ihr dabei geholfen hat bisher. Und ein großes Key-Finding war für die Theresa, dass das Thema ans Licht gebracht werden muss und nicht nur für sie selbst, sondern das auch für andere einfach unterstützend helfen kann, wenn man da einfach offen darüber spricht, weil ich glaube, das ist ganz oft einfach ein Thema, das verschwiegen wird und wo man einfach ein bisschen schambehaftet ist. Ja? Mhm. Und man unter den Teppich kehrt vielleicht auch. Also wenn man gar nicht so hinschauen möchte. Also herzlich willkommen, liebe Theresa, zu unserem heutigen Podcast. Und jetzt darf ich dich bitten, dich einfach mal ganz kurz selber zum Vorstellen, oder habe ich nur irgendwas vergessen in meiner Vorstellung?
Ja, vielen Dank. Genau, du hast ja schon gesagt, ich bin gerade auf Madeira, verbringe hier den Winter. Und ja, das Thema ist einfach omnipräsent. Also, wie du schon gesagt hast, das Key-Finding aktuell ist wirklich, dass man sagt, ich mag das Thema ans Licht bringen. Und Sadi drüber spricht, ja, wirklich an allen Ecken und Enden, dass vor allem eben Frauen auch sagen, ja, absolut, können sie sich so komplett damit identifizieren. Und ich bin so überrascht, wie viele Frauen da wirklich davon betroffen sind. Also teilweise denke ich mir echt fast jede zweite in meinem Umkreis. Und deswegen finde ich das jetzt ein ganz, ja, tolles Thema, das in dem Podcast mal zu besprechen und zu behandeln und eben ans Licht zu bringen.
Ja, und danke auch für deine Ehrlichkeit oder auch für dein Vertrauen in unsere Community oder auch in mich, dass du dich mir anvertraust oder uns anvertraust. Weil ich glaube, ich habe tatsächlich schon ein paar Mal über so Bulimie-Themen überlegt, einen Podcast zum Häuten, also mit befreundeten Freundinnen oder einfach jemanden, den ich kenne. Aber es sind einfach sehr persönliche Themen, wo man einfach auch bereit sein muss, zum drüber sprechen. Also von dem her weiß ich das sehr zum Schätzen, dass man da heute, dass du dich heute uns öffnest. Also richtig cool.
Ja,
Und
danke. Und ich habe es tatsächlich auch erst seit einem halben Jahr, dass sie das wirklich auch als Essstörung betitelt, weil man sich eben mit jemandem vergleicht, der Bulimie hat oder übergewichtig ist. Dann denkt man so, okay, das sind ja viel schlimmere oder man bewertet es dann und denkt, das ist ja viel ausgeprägter und intensiver. Da ist ja mein Leiden ja gar nicht so schlimm. Also man.
Oder Magersucht, das ist ja offensichtlich, gell, wenn man so
Genau, weil
eine
es offensichtlich ist,
Fahne
ja.
im
Und bei mir ist
Wind.
es nicht
Ja.
offensichtlich, aber ich leide trotzdem total drunter. Und deswegen traut man sich da gar nicht drüber zu sprechen, weil
Ja.
man denkt, das eigene Leid ist ja noch viel kleiner, viel geringer wie das Leid von anderen. Und
Obwohl es halt
ja, seit
innerlich
einem
ist.
halben Jahr habe ich eben erst gesagt, okay, nein, das ist genauso lastig mit mir rumschlepp. Und das ist auch eine Störung,
Ja.
absolut. Ja. Das ist einfach eine andere Form der
Ja.
Essstörung. Genau.
Ja. Ist es denn offensichtlich auch so in der Gesundheitswelt, sag ich jetzt mal, ist es da so anerkannt schon? Weißt du das?
Also tatsächlich, mein Partner, der studiert, der wäre gerade Heilpraktiker und der lernt das auch, der lernt das Thema Essstörungen. Und es ist noch nicht, man kann es eigentlich noch nicht komplett als Essstörung betiteln, aber es ist so an der Grenze schon.
Ah,
Also
okay.
es ist ein gestörtes Verhalten, wie eine Sucht auch, aber es ist, man kann das eben mit Bulimie vergleichen. Also Bulimie ist jetzt schon mal schon um, oder über oder Obesity, wie sagt man?
Übergewicht.
Genau. Also
Aber das heißt, es hat auf jeden Fall schon Anerkennung oder es
ja,
wird gesehen, sagen wir es mal so. Ja.
absolut, ja.
Und wie fühlst du dich halt, Theresa? Was ist los bei dir? Nimm uns mal ein bisschen mit in der Welt. Ich meine, du weißt, wir wissen, du sitzt in der Sonne, wir frieren hier im Winter, aber ja, nimm uns mal ein bisschen mit.
Was
Wie ist
ist
es dir?
los? Also ich finde, seit dem Jahreswechsel ist sehr viel los. Also ich spüre 2025 sehr intensiv, energetisch. Aufgewirbelt und ganz viel Auflösung auf jeden Fall aktuell, was aktuell gerade erfolgt. Ja, und eben dieses Thema des emotionalen Essens, das begleitet mich wirklich tagtäglich. Das ist omnipräsent. Ich wache in der Früh auf und denke teilweise sofort an Essen oder in verschiedensten Situationen springt der Geist sofort zum Essen. Und das ist halt für mich einfach ein sehr belastendes Thema. Ja.
Wir haben in der Einleitung schon ein bisschen gehört, was quasi überhaupt emotionales Essen ist. Was ist der Auslöser für emotionales Essen oder wie merkst du, dass losgeht?
Ja, wenn ich das wüsste, gell, was der Auslöser ist. Es ist sehr schwer zu sagen, weil es sind einfach verschiedene Emotionen, die nicht gefühlt werden wollen. Also so lässt sich beschreiben, dass in verschiedensten Situationen, sei es Stress oder auch bei mir ist es auch, wenn ich euphorisch bin, wenn ich total euphorisch bin und irgendwie gerade nicht weiß, wohin mit mir, weil ich so aufgeregt bin, dass ich dann, der Geist springt dann auch so zum Essen, um mich wieder zu erden oder mich irgendwie zu beruhigen. Oder wenn ich im Stress bin, dass mein Körper wie so ein Anker braucht und es ist wie so ein Mechanismus, der dann greift, um mich zu schützen vor irgendwas, was ich nicht fühlen will wahrscheinlich.
Ist ja oft dann Kindheitsthemen oder so, die man irgendwie unterdrückt oder was auch immer für Muster man da hat, die man irgendwie nicht fühlen möchte und dann sich selbst halt schützen möchte dadurch.
Ja, also es wird irgendwas getriggert, das ich leider bisher noch nicht so ganz klar weiß, was es ist oder wann das greift. Aber es wird auf jeden Fall was getriggert, was nur eben einen Schutzmantel um sich hat und noch nicht ins Licht will. Und deswegen kompensiert der Geist, er kompensiert diese Emotion und springt dann eben zum Essen. Und da gibt es ganz verschiedene Coping-Mechanismen. Also es gibt ganz verschiedene Themen, wie manche denken dann an Sport oder an Zigaretten oder an Alkohol. Also gibt ganz viele verschiedene Themen und bei mir ist es halt Essen.
Ist das
Ja.
also ein bisschen Betäubung quasi von irgendwelchen Themen, oder? So kann man es vielleicht so auch sehen. Weil Alkohol betäubt ja irgendwie Emotionen, die man vielleicht nicht fühlen möchte, oder Alkohol, Drogen, Zigaretten.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Art der Unterdrückung, ja. Unterdrückung, Betäubung kann man es anerkennen, ja.
Ich kenne es tatsächlich selber, wenn man es jetzt so sagt, bis ich wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe, dann, oder wenn es ja irgendwie Mittagsschlaf geht, wenn es Ruhe ist, dann brauche ich unbedingt was Süßes. Habe ich jetzt aktuell nicht, aber so Phasen kenne ich immer mal wieder, wo ich mich selber dann im Endeffekt belohne, dass sie jetzt im
Belohnen.
Bett sind. Ist ja im Endeffekt dann eine Art des emotionalen Essens, oder?
Absolut. Und das ist ja genau das, was wir als Kinder schon beigebracht bekommen, dass man sagt,
Belohnung
okay, man
quasi.
kriegt als Bestrafung kein Eis oder man kriegt als Belohnung ein Eis. Das sind ja wirklich ganz tiefe Verankerungen oder Konditionierungen, die man schon ganz früh bekommt. Und du als Mama, wenn du das machst, bei deinen Kindern mal als Belohnung Eis geben, da denkst du natürlich gar nicht dran, was das für Auswirkungen hat. Aber wenn das immer wieder passiert, dann verfestigt sie das und auch mit negativen Erfahrungen natürlich, wenn man bestraft wird. Oder ich meine, jeder kennt das Thema ja, du darfst erst raus, wenn du es zusammengegessen hast, wenn das
Genau, wollte
Teller
jetzt
leer
auch gerade sagen.
ist.
Genau.
Oder morgen wird es weder sonst nicht schön, wenn du nicht zusammen isst. Also das sind ja eigentlich
Genau.
ganz brutale Aussagen, die man trifft.
Witzig,
Und
aber das
das
haben wir uns gerade vorher beim Abendessen unterhalten. Haben gesagt haben, krass einfach, wie man früher halt einfach aufgewachsen worden ist. Da hat man immer einen Teller zusammen essen müssen, bevor man irgendwie einen Tisch auch, also damit aufstehen darf vom Tisch oder einen Tisch verlassen darf. Ja.
Ja.
Hast du Situationen für unkontrolliertes oder impulsives Essverhalten oder nutzt du das Essen als Bewältigungsstrategie, um beispielsweise unangenehme Gefühle zu unterdrücken, wie wir vorher schon gesagt haben? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also bei mir sind es teilweise gar nicht unangenehme Gefühle, teilweise, wie gesagt, schon auch im euphorischen Zustand, wenn ich total frei und total irgend so Adrenalin auch da ist. Dann kann es auch sein, dass ich dann denke, okay, jetzt mache ich sofort irgendwie was essen. Also auch bei positiven Gefühlen. Dann ist es aber teilweise also wirklich aus Langeweile, dass ich, wenn man langweilig ist oder wenn ich gestresst bin, dann teilweise auch wirklich im Geheimen, also wenn zum Beispiel wenn der das Haus verlässt, dass ich dann automatisch zum Kühlschrank gehe und mir irgendwo, also total unbewusst, also ich stehe dann auf einmal vom Kühlschrank und denke so, hä, wieso, ich
Wie
habe doch
bin ich
eigentlich gar
hierher
keine
gekommen?
Hunger. Und dann esse ich was und ich habe da Ohrstimme zu mir, sagt schon so, ja, es ist ja okay, jetzt keine Bestrafung, das ist voll okay, du kannst dir das jetzt gönnen. Und wenn ich damit aber auffange, dann ist auf einmal wie in so einem Ohnmachtszustand, dass ich einfach immer weiter isst. Und obwohl ich eigentlich
Kein Hunger.
überhaupt kein Hungergefühl habe, stopfe ich dann auf einmal Sachen in mir und denke mir immer so, okay, eine Handvoll Nüsse ist okay, aber dann auf einmal waren es genau dreimal, viermal vorbei und immer wieder eine Handvoll. Und konnte es einfach nicht mehr kontrollieren. Und ja, danach fühlt man sich natürlich schlecht, weil man denkt, okay, was habe ich, oder man hat dann Bauchweh, oder man ist schlecht, weil man einfach definitiv zu gegessen hat. Und ja.
Das heißt, du kannst das definitiv sagen, das ist nicht ein Hungergefühl.
Ja. Ich
Okay.
weiß teilweise gar nicht, wann, also mittlerweile lerne ich es gerade so ein bisschen, aber ich habe oft, also es ist eigentlich sehr selten, dass ich esse, wenn ich Hunger habe.
Okay,
Oder dass ich aufhöre, weil ich satt bin. Also ich kann praktisch Sättigungs- oder Hungergefühl kaum selber wahrnehmen.
wow. Okay. Das heißt, in der Frühe, also, weil, oh Gott, mit Kindern ist man natürlich automatisch mehr in so einem automatischen Rhythmus. Und man will ja auch irgendwie die verschiedenen Mahlzeiten miteinander feiern oder miteinander genießen. Das heißt, bei uns, wir essen eigentlich immer um 7 in der Früh oder so Frühstück. Und da esse ich eigentlich schon relativ früh, dass ich dann auch weiß, okay, jetzt brauche ich eigentlich bis Mittag nichts mehr. Hast du das dann auch, dass du schon bewusst dir selber die Zeit gibst, um in der Früh, ob es 7 oder 8 ist, was auch immer, dass du dir da dein Frühstück gönnst, das dann auch schön her vorbereitest, auch mit Liebe zubereitest und dir dann einfach in Ruhe gönnst, dass du dann eigentlich nichts mehr brauchst?
Oder? Absolut. Also, absolut. Aber meistens ist es so, dass sie dann zu früh schon isst, weil zum Beispiel der Paul Frieda Hunger hat und der macht sie dann ein schönes Müsli oder ja, Frühstück. Und dann fragt er oft, ob ich auch schon ins Markt, und sage ich, ja, aber eigentlich habe ich noch gar keinen Hunger. Und also das ist auch so eine Situation, dass sie einfach isst, weil jemand anders neben mir isst oder weil es gerade irgendwie...
In Gesellschaft ist ja auch schöner zu essen.
Klar, genau. Aber eigentlich habe ich noch gar keinen Hunger. Mittlerweile sage ich also, na, es ist mir nur zu früh. Und dann, ich meine, ich liebe es zu kochen. Also ich mache mir dann immer ganz tolle Müslis, Müsli-Bowls oder... Also es macht mir total Spaß. Was mir eben dann auch zum Verhängnis wird. Na, warte, dann esse ich wirklich mein tolles Müsli, bin wirklich satt. Also dann konnte ich auch sagen, okay, jetzt bin ich voll. Aber dann arbeite ich und dann ist vielleicht irgendwie gerade so eine leerlaufende Arbeit oder irgendwie nicht, dass ich komplett ausgelastet bin. Und dann gehe ich heute in die Küche und dann nehme ich mir nur einen Proteinriegel oder dann nehme ich mir nur Nüsse. Und also meistens, also ich esse ja tatsächlich... Wir haben an nichts Ungesundes im Haus eigentlich. Also wir essen keinen Zucker, wir trinken keinen Alkohol. Es ist eigentlich vegetarisch, das ist wirklich, das ist nicht immer das Thema, dass es ungesund ist. Es ist einfach die Menge. Die Menge und diese unkontrollierte, unbewusste Art, damit umzugehen. Und dass es, wie gesagt, omnipräsent ist. Dass es ständig im Kopf ist. Das ist der Geist immer.
Krass, verrückt. Also ich... Bei mir ist es dann die Kaffeemaschine tatsächlich, zu der ich greife, weil ich kenne das auch. Also in die Pausen von den Meetings, dann denke ich mir, ach, nur Kaffee, so 3-4 Kaffee am Vormittag, das geht schon mal, also kleine, aber das trinke ich locker, ja. Aber das ist so ein bisschen mein, ja, also ich komme mich jetzt vor allem im Laufe des Gesprächs, konnte ich mich schon damit identifizieren. Also ich kenne diese Situationen schon, als wie gesagt, wenn die Kinder im Bett sind oder auch zwischen den Meetings vormittags, denke ich mir, ah ja, was haben wir denn da noch Schönes, so Handvoll Cashews, das geht schon. Und, aber genau. Bei mir ist es nicht so präsent tatsächlich, aber ja. Aber wie ist das Gefühl dann bei dir noch im Essen? Also stellt sich da dann Schuld, Scham oder Frustration oder vielleicht eine Happiness oder bist du dann mega happy oder da das eigentlich emotionale Problem ist ja wahrscheinlich ungelöst, oder?
Genau, und deswegen ist es sehr schambehaftet und Schuld ist, man fühlt sich dann schuldig, man fühlt sich wie, also ich fühle mich dann oft wie eine Versagerin, weil ich mich auch, was ich vielleicht davor noch ergänzen wollte, ist, dass es eine komplette Selbstsabotage ist. Also man spricht dann zu sich und sagt, okay, Ohrstückel, Brot Schokolade mit was ich was, oder ist egal was, aber Ohrstückel Schokolade kannst du jetzt noch nehmen. Und dann nehme ich das und dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt so meine Regel. Also ich stelle praktische Regeln auf, du darfst jetzt das essen. Ich mag mich kontrollieren und limitieren, aber erreicht damit halt nur das Gegenteil, weil dann da spricht dann so was Trotziges in mir und denkt so, ach, ich darf noch mehr. Also es ist wirklich so eine Selbstsabotage und danach stellt sich dann natürlich Schuld und Versagen ein, also dass man sich wirklich schlecht fühlt und oft natürlich auch körperlich schlecht, wenn man einfach zu viel gegessen hat.
Ja, jetzt hast du die Traumfigur. Also, komm mal erst. Also, an dem kann es jetzt nicht liegen. Oder also, dass du dich selber nicht schäfst. Gut, das ist dann nochmal, weiß ich nicht, anders auf einem anderen Blatt Papier. Gell? Das ist ja eher der Selbstwert dann, der da auch irgendwie drunter leidet. Aber klar, es kommt bestimmt auch dazu, dass man.
Ja, also absolut. Und ich meine, klar, ich denke mir, es gab, glaube ich, noch nie einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich finde mich genauso schön, wie ich bin. Also, es ist ein großer Selbstwertthema. Ein großes Selbstwertthema steckt da drunter. Und ich mache natürlich auch viel Sport, deswegen konnte ich es gut ausgleichen. Aber jetzt unabhängig vom Aussehen oder vom Sport, also wirklich dieses Gefühl, dass man denkt, jetzt hat man versagt, weil man zu viel gegessen hat und eben nach wie vor noch nicht zufrieden ist. Man ist immer noch nicht zufrieden, obwohl man jetzt ein ganz wunderbares, tolles Essen gegessen hat und dann nochmal einen Nachschlag geholt hat und sogar noch ein Dessert gegessen hat. Trotzdem ist kein Sättigungsgefühl da. Es ist, man stopft praktisch ein Loch, man versucht was zu stopfen, was aber gar nicht zum Stopfen geht, weil das eine ganz andere Ursache hat. Und Essen ist halt das Mittel dazu und es ist halt das falsche Mittel. Leider, ja.
Hast du schon mal probiert, quasi das Essen richtig mit Liebe vorzubereiten, also so diese Ach in die Achtsamkeit zu gehen, also so wirklich, ich meine, das machst du ja eigentlich schon, hätte ich jetzt zumindest, oder? Also
Ja.
dieses wirklich, keine Ahnung, die Tomate oder was auch immer du vorbereitest, diesen Apfel richtig zu waschen, dich komplett auf diesen Apfel zu konzentrieren, in irgendwie diesen zu fühlen und auch diese schöne rote Farbe, auch zum Schauen, den zum Riechen und dann aufzuschneiden. Was, also dieses erstmal das so Essen anschauen, keine Ahnung, wir haben das mal gemacht in einem Retreat, wo ich richtig spannend gefunden habe, weil das habe ich noch nie davor gemacht. Das Essen wirklich so erstmal Minuten zum Betrachten, zum Riechen, zum Fühlen. Das fand ich so spannend, was das dann doch für einen Unterschied macht, bevor du das isst. Also nicht einfach nur Essen und Essensaufnahme, sondern wirklich komplett achtsam das zu behandeln. Das fand ich
Ja.
super spannend. Also weiß ich jetzt nicht, ich bin kein Doktor oder auch kein Psychologe, aber
Na, absolut. Ich meine,
das kann
das
ich
ist
mir
ja auch
voll
Materie
vorstellen. Ja.
und die Früchte oder das Gemüse, was man zubereitet, das öffnet sich ja auch erst dann, wenn man dem Liebe zuspricht oder wenn man das mit Liebe zubereitet. Und man weiß ja auch nicht, wenn man irgendwie auswärts essen geht oder so, mit welcher Energie der Koch das zubereitet. Und eigentlich sollte man ja eher jedes Essen, egal wo man es isst, ob man es selbst zubereitet oder vor allem, wenn man es irgendwo anders isst, davor nochmal segnen oder.
Genau.
Und das haben die jetzt auch, also. Ich gemeinsam mit meinem Mo haben das jetzt einmal angefangen, dass wir immer beten und wirklich essen, bitten, sich zu öffnen und alle unsere Körper zu nähern und uns wirklich das Sättigungsgefühl zu geben. Und ich habe jetzt auch
Voll
angefangen,
schön.
wirklich Pachamama zu danken und mich dazu, ja, um Vergebung zu bitten, auch, dass ich so gierig bin, weil das ja auch eine Art Gier ist, dass man immer mehr mag und
Ja.
sich nicht damit zufrieden gibt. Mit dem, was man eigentlich hat oder was man braucht, was der Körper wirklich braucht.
Ja,
Und
genau.
dass ich da einfach mehr mit meinem Körper wieder verbinden mag und auf meinen Körper zu hören, was brauche ich wann und wie viel.
Genau. Und nicht was will ich, sondern was brauche ich, ja.
Ja.
Genau. Das ist cool, dass du sagst, weil das sagt mein Sohn momentan auch immer. Er fordert es tatsächlich ein, zu beten, eben bevor wir essen. Genau. Und das finde ich auch sehr
Schön.
schön. Einfach sich halt bewusst, einfach auf diese Situation, die jetzt gleich kommt, die er aber deinem Körper eben was Gutes tut, sich einzulassen und zu öffnen. Genau, richtig schön.
Und in
Cool.
Dankbarkeit zu gehen, dass man
Genau.
überhaupt so ein tolles Essen kriegt.
Ja,
Und
genau.
Ähm.
Schön. Richtig cool. Und was ist der Unterschied zum normalen Essverhalten? Also zu dem, wie es das du wahrnimmst und zum normalen, sage ich jetzt mal.
Ja, so der größte Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall, dass man nicht wegen einem körperlichen Hungersignal isst, sondern wegen einem Signal, um irgendwie sich selbst zu regulieren, also um irgendwie das Nervensystem zu regulieren, um Emotionen zu regulieren, die irgendwie darunter liegen, also abgekoppelt vom körperlichen Gefühl, Hunger oder Satt. Sonst, ja, dass es halt einfach so ein konstantes Verlangen ist nach Essen, Kompensation, dass es ständig allgegenwärtig präsent ist. Und dieses intuitive Essen wäre ja eben, wenn man genau nur nach den körperlichen Bedürfnissen handelt und nur dann isst, wenn man wirklich Hunger hat. Und der Hunger baut sich ja auch langsam auf, normal, im Laufe des Tages. Das ist eben beim emotionalen Essen nicht der Fall. Da ist es einfach schlagartig da und also der Impuls, dass man was zu essen braucht. Und ein großer Unterschied ist halt einfach nur das Gefühl danach. Also, dass man nach dem emotionalen Essen einfach sich als Versager fühlt, Versagerin fühlt oder ja, Schuldgefühle hat, nicht zufrieden ist und immer noch mehr will. Und das intuitive Essen, da ist man dann wirklich satt, zufrieden, das ganze System ist beruhigt und man ist ja zufrieden.
Würdest du sagen, es kann auch so punktuell sein, dass man mal so Attacken hat, so emotionale Essensattacken? Gibt es bestimmt auch. Also, weil so, wie du das jetzt beschreibst, würde ich mich als emotionalem Essen, mit einem emotionalem Essverhalten eigentlich nicht unbedingt identifizieren, weil ich das jetzt nicht so kenne, aber von manchen Situationen kenne ich es definitiv schon. Also diese, und wo man dann eben so einfach nur isst, was auch immer man jetzt da findet, also was auch immer dir in die Hände kommt, das schaufelst du rein und danach fühlst du dich richtig scheiße. Also das kenne ich definitiv schon.
Das ist absolut emotionales Essen.
Aber ich kenne das sehr selten. Also ich habe das nicht oft. Vielleicht vor allem auch mit dem Zyklus beobachte ich es da oft. Dass ich da halt einfach, je nachdem, in welcher Zyklusphase ich bin, dann habe ich jetzt sowas öfters. Aber jetzt schon lange nicht mehr. Also jetzt aktiv, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber ich erinnere mich, dass ich das definitiv auch schon mal gehabt habe. Aber also das gibt es auch. Es gibt quasi verschiedene Arten von emotionalem Essen dann. Es gibt den regelmäßigen oder der dann eigentlich immer so handeln möchte oder muss, oder auch, aber auch manche, die das nur so punktuell machen oder mal.
Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht also mit verschiedenen Arten bezeichnen, aber verschiedene Stadien.
Oder
also
so.
Verschiedene, genau. Dass man halt sagt, das ist auf jeden Fall auch emotionales Essen, was du gerade beschrieben hast, aber halt durch, ja, wie du sagst, punktuelle Erlebnisse, Situationen, oder es ist halt schon, wahrscheinlich kann man es chronisch bezeichnen, dass es chronisch schon aktiv allgegenwärtiger ist. Und wie gesagt, bei mir ist es halt, der Gedanke an Essen ist allgegenwärtig. Mhm. Also der Geist springt ständig dahin und mag sich damit ablenken. Oder mag, also teilweise auch, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, ich rede mit jemandem und mein Geist wandert einfach so weg.
Verrückt.
Oh, was soll ich bei der Kocher, was soll ich bei der Eckhaft fahren? Und ich denke mal so, hey, stopp, ich muss hier bleiben. Und das konnte ich teilweise selber gar nicht fassen, warum mein Geist jetzt eigentlich sich ablenken will. Und was da dahinter steckt. Also ist das ja, wahrscheinlich irgendeine Emotion, die halt sich nicht zeigen will oder die nicht gefühlt werden will.
Ja, hast du irgendeine Idee, wo der Zustand herkommen kann oder wo ist der Ursprung?
Ja, schwierig. Also ich meine, ich habe schon mal die Vermutungen, die meisten bestimmt in der Kindheit, ich meine, bei mir war ein Thema, dass ich wirklich mit 12 schon eigenständig entschieden habe, vegetarisch zu sein. Das hat sich dann im Laufe der Zeit nochmal geändert. Also ich war dann mit 12 wirklich 6 Jahre lang Vegetarierin. Dann habe ich eine Zeit lang wieder Fleisch konsumiert und jetzt bin ich wieder Vegetarierin. Aber zu dem Zeitpunkt mit 12, wo wirklich ja, die kleine Therese autonom entschieden hat, jetzt kein Fleisch mehr zu essen, und das hat von vielen einfach nicht geduldet, aber nicht so, ja, für
Volknummer, oder
eher. Für Volknummer, aber nicht, genau. Also es war auf jeden Fall ein Punkt, glaube ich, der sehr verletzend war und der sehr prägend war.
Ja, vor allem, da warst du ja noch Kind, da warst du ja noch gar nicht unbedingt in der Pubertät oder gerade so diesen Schritt in die Pubertät. Also es war schon sehr, sehr früh, also so wie ich das wahrgenommen habe. Ja. Und weißt du nun, warum du eigentlich Vegetarierin geworden bist? War das BSE oder was war da? War schon?
Ja, ich weiß es tatsächlich nur. In der Schule haben wir da einen Film angeschaut, wie Küken umgebracht worden sind. Alle männlichen Küken sind umgebracht worden und die weiblichen, ich glaube, das ist eben um Eierlegen gegangen, um die Eierindustrie. Und das haben wir angeschaut und ich war so geschockt, dass ich wirklich gesagt habe, nein, das mag ich nicht. Also es war eigentlich bewundernswert, so mit 12 so stark zur Entscheidung trifft. Aber zeitlich habe ich mich natürlich überhaupt nicht gesehen gefühlt und es war sehr schwer in einem Umfeld, wo viel Fleisch gegessen wird, sich da eben zurechtzufinden.
Ermächtigen auch, gell?
Sich zu ermächtigen, ja. Und ich schätze mal, das ist halt auf jeden Fall jetzt ein Thema, das, ich meine, damals die kleine Therese hat immer schauen, also hat natürlich auch was zu essen gehabt, natürlich, aber jetzt wo ich halt essen kann, was ich mag, was im Überfluss da ist, ist wahrscheinlich das Gefühl, okay, jetzt kann ich essen, was ich mag und ich darf. Und jetzt ist die Autonomie komplett da. Und früher habe ich mich halt oder limitiert gefühlt und nicht gesehen gefühlt. Und das, also das ist eine Vermutung. Es gibt aber andere Vermutungen. Also ich meine zum Beispiel, ein Thema ist, Wut, also die Emotion Wut, dass ich die früher auch nicht wirklich ausleben habe, Kinder, weil ich die immer runtergeschluckt habe. Ich
bin oder
immer
Weglaffer bist.
Genau, ja, ich bin immer Weglaffer und ich habe es runtergeschluckt und habe es mit mir selber ausgemacht. Und ist ja im Halschakra, also es hat ja natürlich auch was mit dem Essen zu tun, man schluckt das Essen ja runter und das ist auf jeden Fall auch eine Vermutung. Und ich habe da auch schon früh versucht zu analysieren, zu heilen, ganz viel recherchiert, ganz verschiedene Techniken ausprobiert. Ich habe aber jetzt tatsächlich sogar vor, nur mit einer Therapeutin zu reden drüber, weil ich wirklich sage, okay, das ist ein Thema. Ich versuche das jetzt schon so lange zu lösen und schaffe es einfach halt nicht. Es ist immer wieder mal besser, mal wieder schlechter und dann wieder vor der Rückfall. Dann faste ich wieder, Fasten kann ich sehr gut, komischerweise. Also ich bin sehr gut im Heilfasten oder das, also da kann ich es praktisch auch wieder kontrollieren. Da kann ich mir selber wieder eine Regel aufstellen und sagen, okay, jetzt faste ich und dann fasst sich, aber danach ist es halt wieder umso schlimmer. Weil die Intention hat die vollständig ist. Die Intention fasten so der Entgiftensäge und nicht Abnehmer oder nicht.
Ja, das war jetzt die nächste Frage gewesen. Was macht man da dagegen? Also gibt es irgendwelche Heilmittel, die du für dich selber schon erprobt hast oder Lösungsansätze, die es für dich gibt? Oder was hast du für dich dir selber angeeignet als Konzept?
Ja, also ich habe so ein paar Tools, zum Beispiel das Beten vorm Essen, das ist jetzt wirklich, dass man so die Achtsamkeit schärft, das ist wirklich ein sehr wertvolles Tool. Dann habe ich ein anderes Tool noch für mich, das nennt sich Tapping, also dass ich wirklich so auf, zum Beispiel in meinem Schlüsselbein oder an meinem Herz, dass ich wirklich so tappe,
dass ich draufklopfe,
da gibt es zum Beispiel so Energiepunkte.
So EFT. Und bei mir ist EFT-Klopfen, oder? Ist das
ja, ich glaube, das ist das.
Aha, glaub, cool.
Ja. Und dass ich wirklich im Moment sage, wenn ich jetzt überlege, okay, jetzt mag ich wieder zu der Schale Cashew-Nüsse greifen, dass ich dann davor stehen bleibe und erstmal wirklich tappe und das hilft mir halt wieder in meinen Körper zum Thema und mich mit meinem Körper zu verbinden und hinzufühlen, okay, was ist das genau? Brauche ich das wirklich? Oder mag ich das nur? Also ist das wirklich ein braucht mein Körper das oder braucht es einen Geist? Und was genau ist das jetzt? Und welche Stimme redet da gerade mit mir? Spannend. Und das Tapping hilft auf jeden Fall.
Also so Akupressurpunkte sind es ja, die du da stimulierst dann.
Genau, ja. Und dann für mich absolut wichtig ist, drüber zu reden, also Transparenz, meine eigene Integrität dazu stärken, dass ich wirklich sage, also aus der Scham rauszugehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt wieder XY gegessen, also ich mache das dann wirklich vor allem in so Situationen, wo wenn mein Mut das Haus verlässt und ich dann in so einen Stresswahn gerate, was mir natürlich danach, also wirklich, das ist mir wirklich peinlich, also es ist wirklich schambehaftet und ich habe jetzt wirklich mir immer vorgenommen, wenn er dann wiederkommt oder ich habe es jetzt immer aktiv umgesetzt, wenn er dann wieder heimkommt, dass ich ihm das immer wirklich sage, dass ich sage, okay, mir ist wieder passiert, ich habe, und dann, dass es wirklich ein Aufzeh, was ich alles gegessen habe. Und dann merkst du das, oh mein Gott, was habe ich alles gegessen? Und dann habe ich aktuell auch noch einen Buddy, also einen Kumpel von mir, der tatsächlich auch darunter leidet. Und mit dem ich starte mit dem immer. Also wenn er gerade wieder in so eine Falle getappt ist, dann startet er mir, ohne dass er überhaupt eine Reaktion von mir erwartet, aber einfach, dass man sie gegenseitig praktisch exposed. Genau, aus dem Schatten raustritt und sagt, hey, Mist, ich habe es schon wieder gemacht, aber dass man drüber lebt und das nicht unter den Teppich kehrt und nicht unterdrückt.
Ja.
Und das ist wieder das sehr, sehr wichtiges Tool der Transparenz und eben wie jetzt in dem Podcast, dass man wirklich drüber spricht und sagt, hey, das ist nicht normal und das, da darf man drüber sprechen und diese Last muss man eben mit sich alleine rumtragen.
Ja. Machst du also Essenstagebuch?
Habe ich schon mal gemacht, ja. Ich habe also Apps schon benutzt, wo man wirklich alles genau getrackt hat oder sogar abfotografiert hat und wo dann alle Kalorien zählt worden sind. Aber das
bringt dich irgendwie selber wieder ein bisschen unter Druck, oder?
Ja,
also es aufschreiben zu müssen und dann siehst du das ganz genau aufgelistet. Kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie dann auch wieder kontraproduktiv sein könnte.
Ja, weil es dann auch wieder eine Form der Kontrolle ist.
Ja, genau.
Und eigentlich mag man ja weg von der Kontrolle und rein in die Intuition. Also man mag ja wirklich intuitiv essen und auf den Körper hören und nicht wieder, okay, wie viele Kalorien habe ich gegessen und wie viel. Also ich bin mir sicher, das hilft auch, so ein Tagebuch. Also vor allem am Anfang, wenn man wirklich so das einfach mal ein bisschen tracken mag, dass man das mal eine Zeit lang macht. Also ich denke ich mir schon, dass das auch hilfreich sein kann. Aber zeitgleich, das Ziel, das Endziel ist ja wirklich, dass man intuitiv.
Genau, ja. Richtig ist oder wie immer
es richtig ist. Richtig ist, ja. Und ich meine, mein Partner, also der eine riesige Stütze, der fragt mich wirklich mittlerweile immer öfters, wenn ich irgendwie sage, okay, Essen, jetzt gibt es ein Essen, dann fragt er so, ja, hast du schon Hunger? Hast du wirklich schon Hunger? Mhm. Und also wirklich aktiv fragt.
Und akzeptiert und, das Thema auch, ist jetzt nicht so, dass er...
Ja, ja. Ja, weil ich meine, am Anfang, was ich vor 2 Jahren schon manchmal gesagt,
habt ihr ja, nicht so, oder ja.
Also Sport wieder macht, so Seitenhiebe, wo ich natürlich auch dankbar dafür bin, dass man einen Spiegel vorzockt, wirkt dafür. Also, aber es ist natürlich schon brutal. Mhm. Aber seit er das halt versteht, was da eigentlich dahinter liegt, ist er da absolut achtsam und verständnisvoll. Und ja. Er kann sich zwar überhaupt nicht reversitzen, weil er kennt das absolut gar nicht. Also er sagt, hä, wie kann man essen, wenn man keinen Hunger hat? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Und für mich so ist das halt täglich Blut.
Das ist interessant, weil wir jetzt auch Schwestern sind, aber das habe ich jetzt auch eigentlich nicht.
Ja.
Eher als Langeweile, da kann ich mich schon identifizieren. Ja. Ja, aber interessant. Also es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Ich glaube jetzt nicht nur bei mir. Und was kann jeder Einzelne tun, um es nicht so weit kommen zu lassen, wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht sich damit identifizieren kann? Hast du eine Präventionsformel oder irgendein Tool? Du hast jetzt schon einige vorgestellt, aber vielleicht gibt es noch dieses eine, was du mitteilen magst.
Ja, fühlen. Wieder lernen zu fühlen.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, auch die ganze Erde, in der wir uns gestört, oder das ganze Zeitalter, in dem wir uns befinden, das Wassermann-Zeitalter, wo wir wieder anfangen zu fühlen und wieder Zeit dafür haben und wieder mehr achtsam oder mehr Aufmerksamkeit aufs Fühlen legen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die Quintessenz an der ganzen Sache, dass man sagt, hey, nichts unterdrücken, sich verletzlich zeigen, sich vulnerabel zeigen, über die Gefühle reden und nicht fragen, wie geht's dir, sondern wie fühlst du dich? Ja. Also, wie du mir am Anfang gefragt hast, wie fühlst du dich? Ganz eine andere Hausnummer, klar, wie wenn man sagt, hey, wie geht's? Mhm. Also es ist irgendwie so oberflächlich, aber dass man wirklich vom Oberflächlichen in die Tiefe mehr geht und keine Emotionen unterdrückt.
Ja.
Und dass man als zuckt, wenn man traurig ist und wenn man wütend ist, einmal aus dem Zimmer schaut und das fließen lässt, die Energie fließen lässt. Und das, ich meine, ich mache das mittlerweile schon früh, aber ich habe halt einfach nur früh auf zum Rammer im Keller. Und meine Kindheit von unseren Programmierungen,
auch von unseren Vor-
von unseren Ahnen, das sind ja nicht nur meine eigenen Themen, das sind ja oft ganz alte Themen, die man mit sich mitträgt.
Schön, hast voll schön gesagt. Voll schön. Oh, Theresa, mega. Es ist so, es fühlt sich so heimelig an, so ganz anders wie sonst. Das ist wahrscheinlich auch in unserer Verbindung, keine Ahnung, aber fühlt sich echt richtig, richtig gut an.
Mit dir zu sprechen.
Was möchtest du abschließend noch unseren Zuhörern mitgeben? Gibt es denn irgendwas auf das Retreat, wo ich unbedingt noch eingehe und vielleicht dann nochmal irgendwie. Genau, ich glaube, auf das Keyfinding vom Anfang mit der Transparenz und Integrität vielleicht, willst du noch zu irgendwie was sagen?
Ja, genau, also einfach um den ganzen Bogen halt nochmal zu spannen, weil am Anfang war ja schon in deiner Intro, hast du ja gesagt, das Keyfinding von mir selber war eben, was auch noch nicht lang her ist, wirklich diese Transparenz, also dass man in die Transparenz geht und dass man auch den Mut findet, darüber zu sprechen, sich nicht vergleicht und sagt, aber ich habe ja nicht Bulimie oder ich habe nicht magersüchtig, sondern dass man sich wirklich nicht vergleicht und jeder auf seinem Level bleibt und sagt, hey, aber auf meinem Level, wo ich bin, ist das trotzdem total belastend. Und dass man mutig ist, darüber spricht, das ins Licht bringt, aus dem Schatten rausgeht und egal wie stark die Ausprägung ist, der Impact ist da aufs tägliche Leben und es hindert halt einfach, das komplette Potenzial auszuschöpfen und um das eben zu lernen, wie man das Potenzial mehr ausschöpfen kann, muss man halt Licht ins Dunkle bringen. Ich bin eben seit, ich habe jetzt letztes Jahr auch schon mein erstes Frauen-Empowerment-Retreat gemacht, weil das mir einfach sehr am Herzen liegt. Das ist wirklich ein Herzensthema, weil ich selber eben jetzt, gut, das ist jetzt das eine Thema, das emotionale Essen, aber generell Weiblichkeit, sich mit der Weiblichkeit wieder zu verbinden. Und das war von mir auch ganz lang ein Teil, der echt abgespalten war oder mit dem ich mich erstmal wieder verbinden musste. Und deswegen, ja, spreche ich aus eigener Erfahrung und deswegen mag ich da andere Frauen auch empowern, wieder in ihre Macht zu kommen, in ihre Kraft zu kommen. Und ja, das Retreat geht jetzt an die zweite Runde. Diesmal ist eben das Thema die Wiederverbindung mit der weiblichen Urkraft, mit der weiblichen Schöpferkraft. Mhm. Und ja, das wird im Ende Mai stattfinden, in den Bergen, in der Nähe von Rosenheim, im Chiemgau. Und ja, wer sich da irgendwie angesprochen fühlt, der ist herzlich eingeladen, Arme zu machen zum Thema.
Ja, ich war ja beim letzten Jahr dabei und ich konnte es wirklich nur empfehlen. Also es war richtig, richtig, richtig transformierend und ja, sehr inspirierend. Auch mit dieser Kraft einfach von ja, es ist okay, wie man ist und mit dieser Kraft von den Frauen, die dabei waren, das war echt richtig, richtig magisch. Und wir werden natürlich auch hier den Retreat-Link dann auch verlinken und auch Theresas Instagram-Seite noch platzieren und dann könnt ihr euch ummelden, entweder bei ihr direkt sich melden oder wir schreiben, ganz egal. Genau, also wenn es euch ruft, dann meldet euch.
Genau, und auch eben zum Thema emotionales Essen, wenn da jemand in Austausch gehen mag, sich gern melden, weil ich glaube, wenn man wirklich gemeinsam daran arbeitet, kriegt man am meisten, schafft man es am ersten daraus.
Ja, man kann auch was bewegen, also man kann sich einfach da Hilfe holen, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man einfach miteinander spricht, genau.
Ja, in Austausch gehen, genau.
Ja, vielen, vielen Dank. Also echt, es war ein Fest, mir wirklich ein riesen Herzensanliegen und es hat mir so viel Spaß jetzt gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass das hier gerade hat. Und ja, auch euch, liebe Zuhörer, danke ich, dass ihr eingeschaltet habt und wenn es euch gefallen hat, dann liked es uns, liked die Folge, schaut es vorbei bei uns, beim Silido. Da sind auch alle anderen Podcast-Folgen sonst noch hinterlegt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns. Genau, und sonst wünschen wir euch einen wunderschönen restlichen Tag. Lasst es euch gut gehen und macht es euch schön. Bis zum nächsten
Danke.
Mal.
Danke. Ciao.